السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
In der letzten Freitagsansprache hatte ich anhand von einigen Ansprachen von Hazrat Muslim oder Radhiyallahu Ta'ala Anhu über zwei Dinge berichtet, die für die innere Reform des Menschen wichtig sind. Die restlichen Aspekte werde ich heute, auf die werde ich heute eingehen. Der dritte Aspekt für die Reform ist, dass man Dinge, die sofort anstehen, dass man diese beachtet. Dinge, die die Scharia, die das Gesetz Gottes für uns sofort auferlegt hat, diese zu beachten. Es gibt Dinge, die das Jenseits betreffen, und ich hatte auch darüber berichtet, dass die Situation, die praktischen Aspekte sofort zu tun sind, aber der Mensch denkt, dass das mit dem Glauben nicht viel zu tun hat und vernachlässigt diese. Wenn ich etwas Falsches mache, dann wird dies keine Auswirkungen haben auf meinen Glauben an Gott. Zum Beispiel denkt der Mensch, ein Goldschmied zum Beispiel denkt, dass er etwas unter dem Gold einmischen kann und das wird sich nicht auswirken auf meinen Glauben an Allah. Aber ich werde mehr verdienen dadurch, dass ich auf fälschliche Art und Weise etwas dem Gold untermische. Ich werde schnell zu meinem Geld kommen. Dieser Mensch hat also seinen kurzfristigen Vorteil gesehen und einen Weg eingeschritten, der zu vergleichen ist mit Betrug, Diebstahl etc. Und das hat er getan, um einen kurzfristigen Vorteil daraus zu ziehen. Er denkt, dass dies keine Auswirkung auf seinen Glauben hat, dass dies nichts damit zu tun hat. Es gibt große Pilgerer, Hajis, die betrügen in ihrem Geschäft, aber stolz darauf sind, Hajj gemacht zu haben, die Pilgerfahrt gemacht zu haben. Wenn Sie betrügen, vergessen Sie oder Sie vernachlässigen die Wichtigkeit davon, dass es auch ein Leben nach dem Tod gibt. Und diese weltlichen Dinge haben auch eine Auswirkung auf das Jenseits, genauso gibt es Menschen, genauso ist es wichtig zu verstehen, wer Erlösung erhält und wer nicht. Ob man an die Lehre, inwieweit man an die Lehre der Propheten glaubt. Das sind Dinge, die langfristig sind. Alle Dinge, die dem Menschen sofort nützen, die ihm sofort ein kurzfristiges Glück schenken, zu diesen Dingen versucht der Mensch zu rennen. Ein Goldschmied versucht dies zu tun. Jemand, der mit dem Silber handelt, versucht dies zu tun. Ein Geschäftsmann betrügt, indem er sein Produkt auf falsche Art und Weise darstellt. Und ein anderer Geschäftsmann tut je nach seinem Geschäft, betrügt er. Das ist ganz normal geworden, vor allem in den Dritte Weltländern. Um seine innere Reform durchzuführen, gibt es Dinge, die einen davon aufhalten, und darunter ist Lüge, Betrug, welcher dem Menschen einen kurzfristigen Erfolg beschert und ihn vergessen lässt, dass langfristig etwas wichtiger ist. Also Muslim hat einige Beispiele genannt, zum Beispiel üble Nachrede ist eine große Sünde. Ein Offizier, wenn er seine Mitarbeiter schlecht behandelt und der Mitarbeiter keine Möglichkeit hat, gegen den Offizier, gegen seinen Chef etwas zu tun, und zufällig trifft er einen noch größeren Chef, und der große Chef, der mittlere, der große Chef, der sagt etwas gegen den Kleinen, und dieser Mitarbeiter, welchem Leid zugefügt wird, erfreut sich darüber, dass er eine Möglichkeit bekommen hat, mit dem größeren Chef zu reden. Und gegen diesen kleinen Chef legt er Protest ein und redet über ihn übel. Und der große Chef ist dann mit dem Vorgesetzten dieses Mitarbeiters sehr unzufrieden, und der Mitarbeiter versucht, sich zu rächen. Und dann denkt er darüber nach, wenn ich heute nicht diese üble Nachrede begehe, dann wird mein Leben und mein Eigentum steht dann unter Gefahr, und er vollzieht üble Nachrede und versucht dadurch seine weltlichen Vorteile daraus zu ziehen. Für die weltlichen Vorteile tut der Mensch Schlechtes, um schnell Erfolg zu haben. Der vierte Aspekt, der einen daran hindert, sich zu reformieren, ist jener, dass man Gewohnheiten nicht ändert. Und Gewohnheiten, schlechte Gewohnheiten, verleiten den Menschen dazu, schlechte Dinge zu tun. Vor allem dann, wenn die Gesetze des Landes einem Menschen, es gibt einige Gesetze, die den Menschen helfen, sich zu reformieren, aber es gibt auch Gesetze, die entgegen den moralischen Werten gehen, die der Islam gezeigt hat. In den islamischen Ländern gibt es sehr wenig Gerechtigkeit, und Heuchelei ist dort vorhanden. Und obwohl dort Regierungen sind, die sich islamisch nennen, ist die Situation der Muslime sehr besorgniserregend. Und in den nicht-islamischen Ländern gibt es Dinge, die reformiert werden müssen. Und die aber nicht als moralisch verwerflich gelten in diesen Ländern und deswegen die Menschen daran hindern, sich zu ändern, sich zu reformieren. Für die Reform, für die innere Reform spielt also auch die Regierung eine Rolle. Auch der Staat spielt eine Rolle. Und die praktische Reform kann durch Gesetze der Regierung und vor allem die Gewohnheiten der Menschen können durch die Gesetze der Regierung beeinflusst werden. Doch dort, wo das Gesetz die Menschen nicht dafür unterstützt, sich zu ändern, dort wird die Gesellschaft nicht besser und die Gewohnheiten verleiten die Gesellschaft zu schlechten Dingen. Es gibt fortgeschrittene Länder, in denen wir viele Schwächen auch sehen, moralische Schwächen sehen. Vor allem aufgrund der elektronischen Medien gibt es Gewohnheiten, die in der ganzen Welt verbreitet werden, die moralisch verwerflich sind. Und Menschen, die in einer solchen Gesellschaft aufwachsen und von diesen Dingen von allen Seiten beeinflusst werden, nehmen einige Dinge als Gewohnheit in sich auf und diese schlechten Gewohnheiten setzen sich fest und die Kinder und Jugendlichen, Mädchen wie Jungen, nehmen diese schlechten Gewohnheiten auf und es fällt ihnen nach einer gewissen Zeit schwer, sich von diesen zu trennen. Zum Beispiel Sucht. Wenn jemand süchtig ist, dann fällt es ihm schwer, diese Sucht abzulegen. Ein Mensch kann vielleicht dieses Opfer erbringen, dass er nicht an drei Götter glaubt, sondern an einen Gott und dass er den Glauben an einen Gott hat. Aber und es passiert nicht, dass er am nächsten Tag wieder an drei Göttern glaubt. Doch jemand, der süchtig ist, der ist immer daran versucht immer sein Suchtmittel zu finden. Sein Glauben kann ein Mensch beseitigen, doch die Sucht, die er innerhalb von Monaten oder Jahren aufgebaut hat, diese zu vernachlässigen, fällt ihm sehr schwer und er kann ohne diese Sache nicht leben. Raucher, es gibt viele Raucher, die Zigaretten rauchen, die genauso fest diese Gewohnheit haben und auch der Jamaat angehören, die ihre Geschwister, ihre Freunde, ihre Eltern verlassen, ihre Familie, ihre Kinder und Frauen verlassen haben, um Ahmadi zu werden, die dieses Opfer erbracht haben. Aber wenn man ihnen sagt, du sollst nicht rauchen, dann sagt er, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht leben, ich kann nicht mehr nachdenken, wenn ich nicht rauche und so weiter und so fort. Es gibt viele Vorwände, die der Mensch hervorbringt und er kann nicht davon ablassen zu rauchen. Und das ist nicht nur mit denen, die Ahmadiyyat vertreten haben, sondern es gibt viele Menschen, die gute Dinge tun, die gute Angewohnheit haben, die viel opfern, die große Opfer bringen. Aber diese kleine Angewohnheit zu rauchen können sie nicht vernachlässigen. Also das Muslim hat geschrieben, dass er einen Onkel hatte, der ein Atheist war und keinen Glauben hatte. Er kam, als die Gefährten des verheißten Messias zu ihm kamen und zum Beispiel gab es auch Gefährten, die die Hukka, die Wasserpfeife rauchten. Und dieser Onkel von Hazrat Muslim hatte immer diese Wasserpfeifen bei sich, aber Hazrat Muslim hatte diese nicht. Und dieser Onkel war auch süchtig danach. Und diese Gefährten gingen dann zu dem Onkel und rauchten dort und mussten sich auch die schlechten Dinge anhören, die dieser Mensch sagte, dieser Onkel. Als der erste Kalif diesen Onkel fragte, haben Sie schon mal gebetet? Haben Sie schon mal jemals das Gebet verrichtet? Da sagte er, seit der Kindheit habe ich die Angewohnheit, dass ich darüber lache, wenn jemand sich verbeugt vor Gott. Also wenn jemand sich niederkniet, dann muss ich lachen, was dieser Mensch denn für Übungen macht. Also Muslim Abdelatalanho schreibt, dass diese Menschen zu diesem Onkel gingen, um zu rauchen und weil sie rauchen mussten, weil sie süchtig waren. Und sie hörten sich gegen den Islam und gegen die Ahmadiyya Dinge an, mussten sich diese anhören, weil sie da rauchten. Einmal ging ein Mensch dorthin und beschimpfte sich selbst, als er dort hinausging. Jemand fragte ihn, was du da machst, warum beschimpfst du dich selbst? Er sagte, wegen dieser Wasserpfeife, wegen diesem Rauchen, musste ich mir Sachen anhören, die ich niemals sonst aushalten würde. Aber meine Gewohnheit zu rauchen hat mich danach, ich musste aufgrund dieser Gewohnheit mir diese Dinge anhören. Gewohnheiten sind es, die die Menschen also zu schlechten Dingen führen können, zum Beispiel die Lüge. Wenn man die Menschen daran erinnert, dann hören sie nicht auf zu lügen. Ihnen fällt es schwer, diese Gewohnheit beiseite zu legen. Es heißt aber nicht, dass es unmöglich ist, denn Reform ist immer möglich. Warum spreche ich in den Khutbat darüber? Warum spreche ich in den Ansprachen darüber? Weil die Ermahnungen etwas bringen und Allah sagt, und Allah hat uns auferlegt zu ermahnen. Wenn die Menschen auch nur etwas Glauben besitzen, dann sagt Allah, dass die Ermahnung etwas bringt. Das ist nämlich für die gläubigen Menschen sehr nützlich, sie zu ermahnen. Es gibt ein Ereignis, es gab einen Menschen, der immer die Angewohnheit hatte zu beschimpfen und er wusste dies nicht mal selbst, dass er beschimpft. Einmal kam ein Mensch zu Muslim und sagte, dass dieser Mensch immer beschimpft, ja, mit anderen schimpft. Also ein Muslim sagte, ich habe gehört, sie schimpfen sehr oft. Darauf antwortete er und mit einem großen Schimpfwort sagte er, wer ist es, der das mir unterstellt, dass ich beschimpfe? Also er hatte diese Angewohnheit, dass er selbst vor Muslim diesen Menschen beleidigt und sagte, wer ist es, der mir unterstellt, dass ich Beleidigungen sprechen würde. Also es gibt Menschen, die Gewohnheiten haben, die kein Gefühl mehr dafür haben, dass sie schlechte Dinge tun, deren Gefühle sich so sehr vernebeln, dass sie aufgrund ihrer Gewohnheiten sich nicht ändern. Aber man kann diese guten Dinge, man kann die Reform trotzdem bewerkstelligen. Es ist möglich, dies zu tun. Jedenfalls ist die Gewohnheit ein Aspekt, welche einen Menschen daran hindern kann, sich zu reformieren. Es gibt Menschen, die sich unsinnige Filme anschauen, die sich absurde Filme anschauen im Internet und süchtig danach sind. Sie werden das Essen vernachlässigen, aber den Film werden sie sich anschauen vor dem Internet. Obwohl sie müde sind, werden sie sich diesen Film anschauen. Sie haben keine Ahnung, was ihre Kinder machen, was ihre Frauen machen. Solche Menschen gibt es auch. Diese Gewohnheiten sind also ein großer Aspekt, welcher den Menschen daran hindert, sich praktisch zu reformieren. Der fünfte Aspekt, welcher daran einen Menschen hindern kann, sich zu reformieren, ist seine Familie, Kinder und Frau. Es gibt Situationen, bei denen der Mensch über seine Familie, wegen seiner Familie ihn in Dinge verwickeln lässt, die schlecht sind. Zum Beispiel sagt der Islam, du sollst nicht jemanden betrügen und betrügerisch jemanden das Geld von jemandem an sich reißen. Wenn dir jemand etwas geliehen hat, oder wenn bei dir jemand etwas abgelegt hat und es gibt keinen Zeugen und du verwendest diese Sache für deine Familie, für deine Kinder, weil du die Absicht hast, deiner Familie etwas Gutes zu tun und du bedienst dich diesen Finanzen, die dir nicht gehören, weil du deiner Frau etwas Gutes tun willst oder deiner Familie und das ohne dieses Geld nicht tun kannst. Oder weil dein Kind einen Wunsch geäußert hat und du ihm diesen Wunsch erfüllen willst und jetzt die Möglichkeit hast, dieses Geld zu nutzen und die Wünsche deiner Frau oder deiner Kinder zu erfüllen. Oder weil dein Kind krank ist, brauchst du Geld für seine Heilung und du nimmst dir das Geld von jemand anderem, weil dir das Geld fehlt, und versorgst dein Kind damit und guckst dann später, ob du das zurückzahlst oder nicht. Oder weil du ein anderes Ziel hast, welches dich, deine Familie oder deine Kinder betrifft und deswegen die Finanzen oder das Eigentum eines anderen Menschen verwendest. Das ist gegen die Lehre des Islam. Wenn dir jemand etwas gegeben hat als Leihgabe, dann musst du das zurückgeben. Es gibt Menschen, die für die Vorteile ihrer Kinder, um für sie etwas zu hinterlassen, es verletzen sie die Rechte von anderen Menschen oder von Waisenkindern. Aber das hat nicht nur mit den Finanzen etwas zu tun, das sind nur Beispiele. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt Eltern, die in dieser freizügigen Gesellschaft vor allem sagen, aber auch in den armen Ländern gibt es solche Eltern, die aufgrund ihrer Liebe zu den Kindern die Kinder nicht an die islamische Lehre erinnern. Das, was ich jetzt sage, ich muss mit Bedauern sagen, dass in unserer Ahmadi-Gesellschaft diese Dinge vorzufinden sind, von Zeit zu Zeit. Es gibt Menschen, die andere betrügen, es gibt Menschen, die finanziell oder auf andere Art und Weise jemanden betrügen, die die Waisenkinder betrügen und ihnen nicht ihre Rechte geben. Es gibt in der Kasar einige Fälle, die dann kommen, einige Beschwerden, die kommen. Es gibt Menschen, die in reichen Ländern wohnen, die ihre Tochter vermählen mit jemandem aus einem dritte Weltland und die ihrem Schwiegersohn seit dem ersten Tag sagen, ich habe meine Tochter hier frei aufgezogen, du darfst ihr nichts auferlegen und lass sie tun, was sie will. Und die Frau respektiert ihren Mann nicht, obwohl der Islam sagt, dass die Frau die Pflichten gegenüber ihrem Mann einhalten soll und ihr Haushalt in Ordnung bringen muss. Und das ist ein Teil ihrer Pflichten. Dann gibt es Söhne, die Mädchen aus Pakistan hierher bringen und sie tyrannisieren. Und die Eltern von dem Sohn sagen, die Tochter soll oder das Mädchen soll alles erdulden. Diese Liebe, falsche Liebe zu den Kindern, lässt die Eltern verblenden. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite lässt es die Häuser und die Familien zerstören. Wegen den Kindern und der Frau kann es also passieren, dass der Mensch sich nicht reformieren kann. Das ist also ein Aspekt, welcher viele Beispiele hat, wie Kinder und Familie einen Menschen daran hindern können, sich zu reformieren. Es gibt viele Praktiken, die die Menschen daran hindern, etwas Gutes zu tun, weil die falsche Liebe zu dem Kind oder zu der Familie oder die Wünsche dieser Familie einen Menschen daran hindern. Ihre Liebe hindert sie daran, etwas Gutes zu tun. Falsche Bezeugungen, die man für die Kinder, scheinbar für die Kinder tut, hindern einen daran, etwas Gutes zu tun. In den Dritte Weltländern ist diese Krankheit sehr verbreitet, dass man Falschaussagen macht, um seinen Kindern etwas Gutes zu tun. Dass man die Vorgesetzten den Vorgesetzten etwas gibt, Geld gibt, sie bestechen lässt, um daraus einen Vorteil zu ziehen oder um für ihre Kinder etwas Gutes zu hinterlassen. Oder um ihnen Bildung zu geben, um ihnen eine Schulbildung zu ermöglichen, wird bestochen. Für die Reform der Menschen ist also sind die Gefühle der Menschen und die familiären Bindungen, die diese Gefühle hervorbringen, ein Aspekt, welcher den Menschen daran hindert, sich zu reformieren. Und das kann man nur dann tun und verbessern, wenn die Liebe zu Gott so groß ist, dass die Liebe zu Gott alle anderen Lieben verblassen lässt und die Liebe zu der Frau und zu den Kindern und diese Gefühle im Vergleich zu der Liebe zu Gott zweitrangig erscheinen und der Mensch sich frei fühlt von diesen Gefühlen, wenn er nämlich Gott liebt. Sonst ist die innere Reform sehr schwer. Der sechste Aspekt, der die Menschen daran hindert, sich zu reformieren, ist Der sechste Aspekt, der die Menschen daran hindert, sich zu reformieren, ist, dass der Mensch sich selber nicht überwacht. Das heißt, dass er immer sich selbst überwachen muss, was er tut. Vor jeder Tat, die er begeht, muss er darüber nachdenken, was die Ergebnisse dieser Tat sind, ob sie gut und fromm sind oder ob sie falsch sind, ob es ihm erlaubt ist, diese Sache zu tun oder nicht. Ob ich an die Gebote mich halte, die der verheißene Messias mir erklärt hat, nämlich, dass ich an alle 700 Geboten des Heiligen Koran mich richten muss, oder ob ich das nicht tue. Zum Beispiel ist es wichtig, dass man mit Treue und dass man ohne Betrug arbeitet. Sowohl ein Arbeiter als auch ein Geschäftsmann darf niemals betrügen und darf nicht den Staat oder andere Leute hintergehen. Ein Geschäftsmann, der für ihn ist es auferlegt, dass er immer die Treue wahren soll, wenn ein Kunde kommt und der Geschäftsmann, ihm etwas Falsches gibt oder mehr Geld einnimmt oder wenn er ihm weniger gibt, als er vorgibt zu geben. Diese Krankheit ist vor allem, wie ich gesagt habe, hier weniger vorhanden, aber in den Dritte Weltländern, in den armen Ländern ist diese Krankheit sehr stark verbreitet, dass der Kunde betrogen wird. Die Leute denken, dass sie von der Ahnungslosigkeit des Kunden profitieren müssen. Der andere sagt, wenn ich das Gewicht des Produktes für jeden Kunden so angebe, dann werde ich so viel sparen. Und es gibt Fälle, wo der Kunde wo von der von dem Bedürfnis des Kunden falsch profitiert wird und man das ausnutzt, dass der Kunde etwas braucht. Aber der Islam erlaubt dies nicht. Und ich möchte auch über den Gewinn sagen, dass also Muslim oder Zayla Taranho den Geschäftsmännern in Drabba gesagt hat, ihr sollt weniger Gewinn erzielen, dann werdet ihr mehr Kunden bekommen. Ich habe aber einige Beschwerden bekommen und die bekomme ich immer wieder, dass in Rewa einige Geschäftsleute so viel profitieren, so viel Profit machen, dass einige Menschen nach Chiniot gehen müssen, um dort einzukaufen. Sie gehen also zu fremden Leuten, um einzukaufen. Und das Geld der Ahmadis geht zu anderen Menschen. Und die Verantwortlichen dafür sind die Geschäftsmänner von Rewa. Deswegen sollen unsere Geschäftsmänner, unsere Ahmadi-Geschäftsmänner sich selbst reformieren. Egal wo sie sind, nicht nur in Rewa, egal wo sie ihre Geschäfte haben, ein Ahmadi-Geschäftsmann muss immer etwas Gutes präsentieren. Sein Vorbild muss gut sein. Er muss richtig handeln. Er soll bei einer Beschädigung des Artikels den Kunden aufklären. Er soll einen kleinen und mittelmäßigen Profit machen. So wird ihr Geld nicht klein werden, sondern wachsen. Sie werden Segnungen bekommen. Genauso muss ein Ahmadi seine Treue wahren, die Schönheit seiner Treue wahren. Und dafür muss er immer sich daran erinnern, das, was ich eben gesagt habe, dass er selbst sich reformieren muss. Er muss diese Dinge, diese Gebote selbst sich immer auferlegen und er muss das sich selbst daran erinnern. Genauso gibt es andere schlechte Dinge, Lüge zum Beispiel. Es ist wichtig, immer darauf zu achten, dass man nicht lügt, dass man nicht falsche Dinge sagt. Ein Beispiel dafür ist, zum Beispiel die Geschäftsmänner, die dies nicht tun. Ein Geschäftsmann geht zum Gebet, weil die Gebetszeit angebrochen ist. Ein anderer sagt, ich werde mein Geschäft auflassen, damit die Kunden, die in dieser Zeit kommen, zu mir kommen. Also auf der einen Seite gibt es einen Geschäftsmann, der zum Gebet geht, weil er fromm ist. Und auf der anderen Seite gibt es Geschäftsleute, die ihr Geschäft offen halten, weil sie ihre weltlichen Vorteile daraus ziehen wollen, ihr Profit machen wollen. Anstatt sich zu reformieren, gute Dinge zu tun und vor jeder Aktion zu überdenken, ob das gut ist, lassen sie ihre Blicke auf die weltlichen Vorteile richten. Ich sage wieder zu den Geschäftsmännern von Rewa, ich habe einmal die Beschwerde bekommen, dass einige Geschäftsmänner ihre Geschäfte offen lassen während des Gebets. Ich habe jetzt den Bericht bekommen, dass alle gesagt haben, dass sie inshallah in Zukunft ihre Geschäfte während des Gebets schließen werden. Möge Allah sie dazu ermöglichen. Genauso die Geschäftsleute von Qadian und heutzutage wegen der Sassalana in Qadian ist dort viel los. Auch sie müssen darauf Acht geben, dass die Kunden, die von draußen, die von auswärts kommen, das bedeutet nicht, dass sie ihre Pflichten vernachlässigen. Sie müssen während des Gebets ihre Geschäfte schließen. Und überall auf der Welt muss jeder Ahmadi das tun, dass die Pflichten vorgehen und dass er seine Pflichten erfüllen muss. Auf seine Taten muss er Acht geben, er muss selbst diese untersuchen. Und das ist wie jenes Gleichnis von einem schnellen Pferd und ein Reiter, der dieses schnelle Pferd reitet, wenn er sich nicht fest anschnallt und dann wird das Pferd ihn stürzen lassen. Genauso muss ein gläubiger Mensch seine Blicke auf seine Taten richten. Auch nur die eine Sekunde andauernde Unachtsamkeit wird ihn stürzen lassen. Und er wird seine Reform nicht machen können. Deswegen soll jeder vor jeder Aktion seine Reform beachten. Nur dann kann jeder Mensch seine Schritte in die richtige Richtung machen. Sonst wird er sich nicht vor schlechten Dingen bewahren. Wenn dieser Schutz verloren geht, dann kommt eine Schwäche nach der anderen, die ihn damit überzieht. Ich möchte auch für die Frauen sagen, dass die Parda und der Schutz, die Scham, das Schamgefühl wichtig sind, weil wenn das verloren geht, dann wird es sehr weit gehen. Ich habe mitbekommen, dass in Australien einige ältere Frauen, die von Pakistan dorthin gingen, einige ältere Frauen, ihre Töchter gesehen haben, dass sie keine Parda machen und ihre Töchter ermahnten, dass sie Parda machen sollen, dass sie sich richtig kleiden sollen, Scarf und Kopftuch tragen sollen. Dann haben ihre Töchter geantwortet, einige Töchter, die keine Parda machen, dass es eine große Sünde ist oder ein Betrug ist, hier Parda zu machen. Und hier in Australien darf man kein Parda machen. Und selbst die Frauen, die alten Frauen, haben ihre Parda abgelegt, weil sie Angst hatten, dass sie dabei etwas Falsches tun würden. Die ihr ganzes Leben lang Parda gemacht haben. Obwohl die Wahrheit darin liegt, dass es kein solches Gesetz dort gibt. Es gibt kein Gesetz, das einen daran hindert. Nur um seine Mode zu machen, haben einige Mädchen, diese jungen Mädchen und Frauen, dieses Parda abgelegt. Ein Mädchen, das dort geheiratet hat, schrieb mir, dass sie gezwungen worden ist, die Parda abzulegen und kein Kopftuch zu tragen, gezwungen worden ist dafür, aufgrund der Atmosphäre, und deswegen das nicht tragen durfte. Und als ich dorthin ging, auf der Sisseslana, sagte sie mir, sie haben eine Rede gehalten auf der Sisseslana und ich hatte eine Burka an und seitdem habe ich diese an und ich werde das immer tragen. Und ich versuche und bete auch dafür, und sie hat mir auch im Dua geschrieben, die Menschen legen die Parda ab, weil sie dem koranischen Gebot nicht folgen und weil sie sich nicht ermahnen lassen dadurch. Und in den Häusern wird darüber nicht geredet, dass der Koran dies vorschreibt. Für die innere Reform ist also die Ermahnung sehr wichtig, dass man weiß, was sind gute und was sind schlechte Taten. Der siebte Aspekt besteht darin, der den Menschen daran hindert, sich zu reformieren, dass die menschlichen Beziehungen vorgehen, teilweise vor den Beziehungen zu Gott, weil man aufgrund seiner Freunde oder Verwandte oder aufgrund dieser Dinge Argwohn gegen anderen Menschen hegt oder sie betrügt. Oder zum Beispiel gibt es ein Gleichnis, ich führe dies nochmal auf, Treue. Die Menschen halten die Treue nicht, weil Allah dies gesagt hat, sondern sie denken, dass während einer bestimmten Zeit, wenn ich die Treue wahren würde, dann würden, was würden meine Freunde und meine Feinde denken? Genauso betrachtet er die Wahrheit nicht aus dem Blickwinkel, dass Allah es aufgelegt hat, die Wahrheit zu sagen, sondern er betrachtet das auf dem Blickwinkel, was das für Auswirkungen auf ihn oder auf seine Freunde oder auf seine Verwandte haben würde und ob ihnen das schaden würde. Ein Mensch bezeugt gegen einen anderen Menschen etwas, weil er sich rächen möchte. Und heute habe ich die Möglichkeit bekommen, mich zu rächen, und jetzt tue ich das. Das sind Dinge, die schwache Gewohnheiten, schwache Taten hervorbringen, weil man Allah nicht fürchtet, weil die Furcht vor Allah verblasst. Man muss also Gott fürchten. Und auch wenn man gegen seine Eltern und gegen sich selbst bezeugen muss, ist es wichtig, das zu tun. Der achte Aspekt für die innere Reform ist, dass die Reform nur dann geschehen kann, wenn man seine Familie reformiert. Treue kann man nur dann wahren und kann man nicht wahren, solange nicht die Kinder und die Familie, die Frauen einen dafür unterstützen. wenn der Haushaltsvorstand gut ist und Treue wahrt, aber die Frau ihre Nachbarn schlecht behandelt oder andere betrügt oder ihre Finanzen für sich verwendet oder wenn sein Sohn jemanden besticht oder sich bestechen lässt, dann kann das Einkommen dieses Hauses nicht segensreich sein und halal sein, vor allem dort, wo alle zusammen wohnen, wo es gemischte Familien gibt und wo Leute zusammenleben. Genauso gibt es Praktiken, wenn nicht alle Familienmitglieder gleichermaßen versuchen, sich zu reformieren, werden sie sich gegenseitig schaden. Wenn die Frau gut ist, aber der Mann Schlechtes verdient oder nicht rechtmäßig verdient, dann wird es keine Segnung haben. Und wenn der Mann zwar betet, aber die Kinder nicht beten und sich darum nicht kümmern oder die Mutter sich darum nicht kümmert oder umgekehrt, wenn die Mutter betet und der Vater nicht betet, dann werden die Kinder ihn auch nachahmen. Ich habe in der letzten Runde auch diese Beispiele genannt. Allah hat im Heiligen Koran gesagt, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Beschütze dich selbst vor dem Feuer und beschütze deine Kinder und deine Frau vor dem Feuer. Ihr sollt nicht nur euch selbst davor bewahren, sondern für euch ist es wichtig, dass ihr eure Familienmitglieder auch vor der Qual des Feuers bewahrt. Wenn ihr das nicht tut, dann werden sie euch Schaden zufügen und euch auch mitnehmen. Für die Reform ist es also wichtig, dass sie ihr ganzes Haus reformieren. Und dafür muss jeder seine Anstrengungen unternehmen. Die wichtigste Rolle spielt der Haushaltsvorstand, derjenige, der den Haushalt führt. Der Leid der Familie oder die falsche Liebe zu der Familie hindern manchmal den Menschen daran, sich selbst zu reformieren oder sein Haus zu reformieren. Außer diesen acht Dingen gibt es auch andere Gründe oder kann es andere Gründe geben, aber das sind einige wichtige Dinge gewesen, die den Menschen daran hindern, sich zu ändern oder sich zu reformieren. Aber fast alle Sachen, wenn man darüber nachdenkt, sind in diesen acht Dingen enthalten. Die Zusammenfassung lautet, dass die Menschen sich nicht reformieren aufgrund dieser Aspekte, die sie daran hindern, eine Bindung zu Allah aufzubauen, ihm näher zu kommen. Wenn wir uns reformieren wollen, dann müssen wir uns darum kümmern, auf diese acht Dinge. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, dass wir uns reformieren müssen. Wir müssen jene Dinge, jene Wege eingehen, die diese Reform herbeiführen können. Also Muslim hat ein Beispiel genannt, dass es einen Vortragenden, einen Gelehrten gab, der gute Reden hielt, der aber seine Schultern immer sehr stark bewegte, eine starke Gestik hatte. Die Leute sagten, du hältst zwar eine gute Rede, aber deine Schultern zucken so sehr, dass sie alle darüber lachen müssen. Er versuchte, diese Angewohnheit zu beseitigen, doch schaffte dies nicht. Letzten Endes tat er Folgendes, dass er zwei Schwerter oben aufhängte aus der Decke, die bis zu seinen Schultern ragten und sich unter diesen Schwertern stellte und anfing zu reden und übte, wie man eine Rede hält. Als wenn immer er mit den Schultern zuckte, berührte dieses Schwert seine Schulter und nach einigen Tagen legte er diese Gewohnheit ab. Also, um eine gute Angewohnheit sich herbeizuführen, muss man Mittel suchen, die den Menschen dazu führen, dass er gute Dinge macht, die ihn daran hindern, schlechte Dinge zu tun. Dafür muss sich jeder gemeinsam kümmern und bemühen. Jedes Haus muss dies versuchen Und jedes Haus und jedes Mitglied des Hauses muss dies versuchen. Und dieser Versuch klappt nicht ohne Opfer zu erbringen, ohne sich Mittel zu nehmen, die den Menschen daran dafür helfen, schlechte Dinge abzulegen, wo er auch Schmerzen ertragen muss, aber letzten Endes diese Dinge ablegt. Jedes Mitglied der Jamaat soll darüber nachdenken, soll Opfer erbringen, soll versprechen. Sonst werden wir diesem Ziel nicht nahe kommen. Dieses große Ziel, welches der verheißene Messias hatte, als er kam, nämlich dass unser Glaube, unsere Praktiken eins werden, dass wir uns reformieren auf ein Niveau, welches niemals, wo man niemals mit dem Finger darauf zeigen kann. Wir müssen immer große Siege erlangen, bis dieser Glaube und diese Gebote, die die Jamaat präsentiert, als man das den Feinden vorlegte, haben sie diese verleugnet. Doch es gibt heute Fremde, die dies annehmen. Es gibt Muslime, die sagen, dass Jesus nicht im Himmel ist oder dass er nicht zurückkommen wird. Was immer die Gründe dafür sind, im Unbewussten ist der Glaube und sind die Lehrmeinungen der Jamaat, sind sie es, die gesiegt haben. Auch über den Dschihad gibt es große Gelehrte, die jetzt sagen, dass heute das alles falsch ist, was im Namen des Dschihad gemacht wird und dass das Terrorismus ist. Und heute ist der Dschihad nicht erlaubt. Und der Islam erlaubt dies nicht. Und darüber können sie Beweise bringen, wie sie möchten, aber die Lehrmeinung der Ahmadiyyat ist es, die dies bewirkt hat. Aber wenn wir unsere Praktiken, unsere Taten sehen, dann sind wir sehr schwach und haben große Schwächen. Wir haben nicht diese Seele in uns eingehaucht, die es uns ermöglicht, das Vorbild der Welt zu zeigen. Nachdem keine Person in unserer Jamaat uns mit dem Finger auf uns zeigen kann und jeder gezwungen ist, die Überlegenheit der Jamaat zu akzeptieren. Noch immer folgen wir nicht vollständig dieser Lehre, die wir haben, die der Islam für die Reform des Menschen gebracht hat. Meistens ist es so, dass wir anderen nachahmen und ihnen folgen, wie ich auch einige Beispiele habe ich auch genannt. Und anstatt andere zu imponieren, lassen wir uns von anderen beeindrucken und nahmen diese nach. An einigen Stellen müssen wir sogar uns schämen. Es ist also wichtig, dass wir, was die Praxis angeht, Erfolge erzielen, dass wir jenes Wasser, von dem wir heute profitiert haben, dass wir dieses Wasser nicht verloren gehen lassen, sondern dass wir Flüsse und Kanäle bauen, die den Boden bewässern und fruchtbar machen und nicht zu einem solchen Wasser werden, welches verloren geht. Wir müssen uns Grenzen setzen, um uns zu reformieren. Wir müssen Opfer erbringen und für uns gewisse Schmerzen und Grenzen aufnehmen, damit wir unserem Ziel näher kommen können. Wir müssen die Wände unseres Glaubens, unserer Lehrmeinungen festigen. Wir haben dafür unser Leben geopfert, wir haben dafür unsere Finanzen geopfert und tun dies immer noch. Doch wir müssen uns auch um die Wände unserer Praktiken kümmern, nicht nur unserer Lehrmeinungen, sondern was wir machen. Also Muslim hat das auf eine sehr wundervolle Art und Weise erklärt. Er hat gesagt, bisher haben wir nur zwei Wände unserer Lehrmeinungen, die fest sind, aber die zwei Wände unserer Praktiken, die haben wir noch nicht gefestigt. Deswegen kommt der Dieb und beraubt uns unserer Finanzen, unseres Eigentums. Doch wenn wir Opfer erbringen, und unsere vier Wände festigen, dann wird der Dieb niemals hineintreten können. Heute müssen wir also versprechen, dass wir die persönlichen Wünsche, die wir haben, vernachlässigen, dafür, dass wir jene Opfer erbringen, welche uns daran dazu führen, dass wir uns reformieren, dass wir die Wände unserer Reform festigen. Wir sollen uns nicht schämen vor den Fremden hinstellen, damit der Dieb zu uns kommt und uns Schaden zufügen kann. Möge Allah Ta'ala uns dazu befähigen.
Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.